Deutschlandfunk, Medias Res.
Es gibt da gerade so ein Video aus Aserbaidschan, in dem Soldaten in einer kargen Berglandschaft stehen, um sich herum Hubschrauber und Panzer und Raketenwerfer aufgebaut. Die gucken sehr ernst in die Kamera und dann, ja, dann schwingen sie die Gitarren. Ich glaube, das reicht als erster musikalischer Eindruck, weil es uns jetzt auch gar nicht um die Musik geht, sondern um die mediale Strategie dahinter. Seit sich Armenien und Aserbaidschan nämlich in der Region Bergkarabach wieder bekämpfen, veröffentlichen beide Länder viele Videos im Netz, weswegen es auch Menschen gibt, die von einem Social-Media-Krieg sprechen. Kiltilko Gries, unser Korrespondent in Moskau. Ist dieses Musikvideo, ist das ein gutes Beispiel für diesen medialen Krieg?
Es ist ganz sicher ein besonders herausstechendes Beispiel, musikalische Ästhetik, die Landschaft des Südkaukasus, und zu sehen sind ja moderne Waffen, schöne, gesunde Menschen, kein Blut, lauter Siegertypen, der Oberbefehlshaber ist zu sehen, viel Flagge Aserbaidschans, wird ja viel geteilt, Wirkung ist natürlich schwierig zu messen, aber das aserbaidschanische Militär hatte 2018, ist nicht das erste Video dieser Art, 2018 gab es schon mal ein ganz, ganz populäres dieser Art.
Da ging es übrigens eher so in die Pop-Richtung, das nur nebenbei. Warum ist denn Social Media an dieser Stelle so wichtig?
Weil Parallelwelten erzeugt werden in den Echokammern und die sind sehr wichtig tatsächlich auf verschiedenen Ebenen. Es fungieren als Sender, ja, die Ministerien, Behörden, Sprecher auf allen relevanten, in allen relevanten Netzwerken. Rund um die Uhr im Prinzip. Es werden gezeigt die eigenen Erfolge, die Vernichtung des Gegners, die unterstellten Kriegsverbrechen an der eigenen Zivilbevölkerung. Das machen beide Seiten. Sie produzieren dabei Narrative. Beide Seiten sehen sich übrigens als Opfer jeweils des anderen. Armenien in einem Überlebenskampf zieht Parallelen zu 1915, zum Völkermord damals verursacht und begangen durch das Osmanische Reich. Aserbaidschan will historische Gerechtigkeit wiederherstellen, nämlich Territorien wieder bekommen. Und da werden große Stichwörter auch geschwungen. Narzissten, Faschisten, Nazis, das wirft man jeweils der anderen Seite vor. Und das übernehmen dann natürlich, und das, dann sind wir bei Social Media, das übernehmen natürlich unheimlich viele Privatleute, die die Narrative aufnehmen, ergänzen, eigene Videos dazu drehen und verteilen. Beide Gesellschaften sind allerdings sehr, sehr unterschiedlich. Aserbaidschan ist ein sehr autoritär regierter Staat mit einer hochgradig zensierten Medienlandschaft, auch schon bis zu diesem Krieg. Armenien wiederum kennt freie Presse, hat allerdings auch unlängst einen russischen unabhängigen Korrespondenten ausgewiesen. Also auch da ist nicht alles so gut, wie es sein könnte.
Und mir ist aufgefallen, dass in den armenischen Videos auch oft so ein englischer Untertitel ist. Das heißt, richtet sich das dann an ausländische Beobachterinnen und Beobachter?
Ganz sicher auch. Es richtet sich in beide Richtungen, nach innen auch, an die eigene Bevölkerung, aber auch an die Diaspora zum Beispiel. Und Armenien ist durch verschiedene historische Umstände in verschiedenen Ländern mit einer sehr, sehr starken Diaspora vertreten. Das betrifft Frankreich, das betrifft auch Deutschland, das betrifft insbesondere auch die Vereinigten Staaten, wo Millionen Armenier leben. Und vielleicht beherrscht nicht jeder sozusagen Armenisch noch so gut, sondern eher das Englische. Und genau darum geht es. Es gibt eine ganze Reihe von Prominenten, Amerikanerinnen, Amerikaner zum Beispiel, Kim Kardashian, die sich auf die armenische Seite gestellt hat. Kim Kardashian ist ein armenischer Name, sie hat armenische Wurzeln, hat $1 Million gespendet. Das erzeugt natürlich auch ein Stück weit Vertrauen, auch in der Öffentlichkeit, in dem Fall der Vereinigten Staaten, aber jemand wie Kim Kardashian wirkt ja über die Vereinigten Staaten hinaus. Also das hat dann schon die Grenzen des Südkaukasus natürlich längst verlassen.
Da habe ich jetzt schon wieder sehr viel Neues gelernt, Partywissen, das man ja im Moment nicht anwenden kann. Vielen Dank schon mal dafür. Wir reden jetzt ja gerade über Positionen, die alles andere als neutral sind. Und dann kommt noch hinzu, dass Sie selbst nicht vor Ort sind in der Region und auch niemand von ARD und ZDF. Lässt sich da überhaupt ausreichend berichten über diesen Konflikt, und zwar so, dass ein Journalist damit auch zufrieden ist?
Nein, da lässt sich nur so berichten, dass es Unzufriedenheit zurücklässt, auch bei mir selber. Natürlich müsste ich dahin, wäre ich gerne da. Es liegt an Reisebeschränkungen und der Tatsache, dass ich nicht wieder zurückkäme nach Moskau. Es liegt natürlich auch am Coronavirus und an der elenden Pandemie. Das macht das Reisen natürlich dann auch noch gefährlich. Man müsste das tun, was jetzt einige unabhängige russische Journalisten auch tun, und auf die stütze ich mich auch sehr häufig tatsächlich. Die schicken Leute sowohl nach Armenien als auch nach Aserbaidschan und versuchen dort Stimmen und Stimmungen aufzunehmen und transportieren das dann nach Hause. Das ist eine Möglichkeit und die nehmen sie immerhin wahr. Aber viele andere internationale Journalisten können das zurzeit nicht tun.
Tilko Gries, unser Korrespondent mit Sitz in Moskau, über den Bergkarabach-Konflikt und wie der sich in den Medien, vor allem in den sozialen Medien, wiederfindet. Vielen Dank.